Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, hier zur Glaubensinformation aus Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal und ich freue mich, wenn Sie sich hier live zugeschaltet haben, direkt ins Webinar unter www.kck42.de/webinar. Möglicherweise schauen Sie auch live bei Facebook zu. Live sind Sie dabei, wenn Sie am 9. Oktober 2024 gegen 19 Uhr hier dabei sind. Im jüdischen Kalender schreiben wir heute den 7. Tischri im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Und das ist ein paar Tage nach Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest. Und allen Juden in Deutschland und darüber hinaus wünsche ich deshalb noch ein herzliches Shana Tova Umetoka, ein gutes und süßes neues Jahr 5785, gerade in diesen Zeiten. Der 7. Oktober hat sich gerade vor wenigen Tagen gejährt mit diesem furchtbaren, bestialischen Überfall der Hamas auf die Kibbuzim und das Supernova-Festival. Mir ist es bis heute unverständlich, wie Menschen einander so etwas antun können. Deswegen jetzt schon am Ende der Glaubensinformation sowieso: Shalom al Yisrael, Frieden über Israel, Am Israel Chai, das Volk Israel lebt. Wir haben heute den eigentlichen Sündenfall als Thema. Ein biblisches Thema. Und da geht es gerade nicht um Genesis 3, sondern um Kain und Abel. Aber bevor wir auf dieses Thema kommen, noch ganz kurz, wie jedes Mal, die Formalia. Natürlich begrüße ich Sie, wenn Sie live dabei sind. Ich begrüße Sie aber auch, wenn Sie sich die Aufzeichnung später anschauen, die wir bei YouTube als Video veröffentlichen, immer kurz nach der Live-Übertragung. Sie finden die Aufzeichnung in unserem YouTube-Channel unter Katzitykirche Video. Dort gibt es eine eigene Playlist mit der Glaubensinformation, auf die Sie auch direkt kommen, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen. Dann kommen Sie direkt dorthin. Dort sind alle Glaubensinformationen gepostet und gepostet, die wir live übertragen haben. Vielleicht hören Sie sich aber auch den Audiomitschnitt an, den wir kurz nach der Live-Übertragung als Podcast veröffentlichen. Da gehen Sie bitte auf die Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie den RSS-Feed zur Glaubensinformation und natürlich können Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl einfach nach der Glaubensinformation suchen und sollten dort eigentlich die entsprechenden Podcast-Folgen finden. Die bekommen Sie dann immer automatisch, wenn Sie mich abonniert haben, in Ihren Podcast-Catcher gespielt und können so die Glaubensinformation dann, wo auch immer Sie sie anhören mögen, beim Putzen, beim Autofahren oder wo auch immer, gerne nachhören. Oft entrichtliche Grüße am Anfang, das möchte ich auch jetzt wieder tun. Ganz herzliche Grüße gehen einmal nach Wuppertal-Langerfeld bzw. Heckinghausen zu einem ganz treuen Zuschauer, das ist der Roland Penck. Ich weiß, dass er gerade live zuschaut, ich sehe ihn hier. Herzliche Grüße an Sie, ich denke ganz fest an Sie. Und aus gegebenem Anlass gehen auch ganz besondere Grüße diesmal nach Essen-Holsterhausen. Die betreffende Person wird wissen, warum. Wir haben gerade schon so ein bisschen hin und her geschrieben. Thema ist eben auch da nicht ganz uninteressant. Wie auch immer, wenn Sie mir Feedback zu den Sendungen hier geben möchten, Fragen theologischer Natur haben, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann kommt die Mail direkt zu mir. Ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Es gibt im Moment wieder so einen Antwortstau. Keine Mail geht verloren. Ich werde jede Mail gerne beantworten. Starten wir mit dem Thema, steigen wir ein. Es geht um die Geschichte von Kain und Abel und aus der Überschrift konnten Sie schon entnehmen, es geht um den eigentlichen Sündenfall. Warum ist das wichtig? Seit Augustinus, der immerhin als Kirchenvater verehrt wird, gilt die sogenannte Sündenfallerzählung als die Erzählung aus dem Garten Eden. Die Eva nascht vom Baum der Erkenntnis auf Geheiß der Schlange und gibt dem Adam zu essen und angeblich haben die beiden damit ein göttliches Gebot übertreten und seien damit der Sünde verfallen. Wie zweifelhaft diese Erzählung als Sündenfallerzählung zu bezeichnen ist, habe ich in einer eigenen Folge der Glaubensinformation ja hier schon mal gemacht. Link finden Sie in den Shownotes. Denn man muss sich ja klar machen, wenn die beiden noch nicht die Erkenntnis von Gut und Böse hatten, also moralisch gar nicht dazu in der Lage sind, ein Gebot zu übertreten, weil sie es gar nicht wissen, was das bedeutet, kann natürlich das Übertreten des Gebotes keine Sünde sein. Dafür müsste man ja erstmal schuldfähig sein. Außerdem hätte Gott doch diesen Baum bewachen können. Das macht er zum Schluss mit dem Baum des Lebens doch auch. Fragen über Fragen. Meine Interpretation der Erzählung habe ich in der besagten Folge der Glaubensinformationen, wie gesagt, Link in den Shownotes schon dargeboten. Es ist für mich eine Geschichte des Erwachsenwerdens des Menschen. Und das hinzukommt, dass das Wort Sünde dort noch nichtmals auftaucht. Das Wort Sünde taucht erst in Genesis 4 auf. Und damit sind wir eben in der Erzählung von Kain und Abel, die wir uns gleich anschauen werden. Aber vielleicht noch ein Hinweis, weil wir uns gerade in der letzten Folge vor 2 Wochen ja mit der Bibel befasst haben und man in der Bibel ja oft auch Widersprüche trifft, man sich nicht einfach hinsetzen kann und kann sagen kann, da ist jetzt in der Bibel etwas dokumentiert, da steht was geschrieben, wo ja schon die Übersetzungsfrage zu stellen wäre und so weiter und so weiter. Gerade diese Erzählung vom Sündenfall oder die Frage, worum handelt es sich denn bei dem Sündenfall? Dazu gebe ich einen Tipp, den Exegeten gerne geben, wenn man mit der Bibel zu tun hat und man vermeintlich sicher ist, das steht doch da in der Bibel. Einfach mal umblättern, einfach mal weiterblättern. Man ist überrascht, was man da so oft finden kann. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Genesis 3, die Erzählung aus dem Garten Eden mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der ja im Hebräerbrief als positiv gepriesen wird, das ist geradezu ein Ausweis der Gottebenbildlichkeit des Menschen, dass er diese Fähigkeit erlangt hat, ist etwas Positives. Wenn man da weiterblättert ins 4. Kapitel, dann finden wir dort zum ersten Mal in der Bibel überhaupt erwähnt das Wort Sünde. Und zwar bevor der Kain seinen Bruder umbringen wird. Schauen wir uns gleich genauer an. Aber vielleicht noch ein paar Einordnungen zu dieser Geschichte, denn wir sind in den ersten 11 Kapiteln des Buches Genesis, die ja gleichzeitig auch die ersten 11 Kapitel unserer Bibel, unserer Heiligen Schrift sind, in der sogenannten Urgeschichte. Es ist keiner mitgelaufen, der protokolliert hätte. Formal, und das haben wir beim letzten Mal, bei der letzten Glaubensinformation gelernt, dass wir uns um Gattungsfragen kümmern müssen. Formal handelt es sich um seine sogenannte mythologische Erzählung, ein Mythos. Ein Mythos ist eine erzählerische Erschließung, eine erzählerische Erklärung der Welt, wie wir sie kennen. Ist also kein Protokoll, kein Bericht, sondern diejenigen, die einen Mythos erzählen, sehen die Welt, wie sie ist und versuchen, eine Welterklärung auf erzählerische Weise. Wenn wir uns Genesis 3, das ist die Erzählung aus dem Garten Eden, und Genesis 4 mal zusammen anschauen, fällt übrigens noch etwas auf, und das ist nicht ganz uninteressant, denn am Ende von Genesis 3 werden der Mann und seine Frau, die dann Adam und Eva oder Hawa heißen, der vom Leben genommene und das Leben, wenn man so will, ja, aus dem Garten eben ins Leben geschickt, aber sie haben noch keine Behausung. Sie bekommen von Gott Felle gemacht und sie haben im Garten Eden, ja, wenn man so will, das Sammeln gelernt. So gesehen sind wir in Genesis 3, in der Erzählung vom Garten eben, noch auf der Ebene der Jäger und Sammler. Ja, der Mann bekommt die Weisung, du musst den Ackerboden bauen. Es ist also eine Art, ja, schon auch Grenze hin zur Sesshaftigkeit, zur Landnahme, wenn man so will, dass das Land bestellt wird. Das ist vollends der Fall in der Erzählung von Kain und Abel. Denn Kain und Abel sind Viehwirt und Ackerbauer. Das sind keine Jäger und Sammler mehr. So gesehen befinden wir uns, wenn man das heute prähistorisch einordnen würde, in der sogenannten neolithischen Kultur. Die Phase des Jägers und Sammlers ist vorbei und die Phase der Sesshaftwerdung, der Bestellung des Landes, der Beweidung ist gegeben. Und das ist unter anderem deshalb interessant, weil es anthropologisch mit einem wichtigen Entwicklungsschritt verbunden ist, denn der Mensch entwickelt in dieser Phase das Bewusstsein von Eigentum. Mir gehört dieses Land. Mir gehört dieses oder jenes. Und das, was mir gehört, muss ich gegebenenfalls verteidigen. Nicht, dass es vor dieser neolithischen Wende keine Gewalt gegeben hätte. Ja, Gewalt gehört zur menschlichen Existenz dazu. Allein um das eigene Leben zu retten in Gefahr, muss man sich ja unter Umständen auch gegenüber wilden Tieren oder anderen Gefährdungen verteidigen. Aber dass wir jetzt Eigentum, dass wir jetzt Besitz haben, der verteidigt werden muss, das ist neu und das kommt so gesehen mit der neolithischen, großen neolithischen Wende, also in der Jungsteinzeit, kommt das erst auf. Interessant ist, dass das genau in Genesis 4 in der Erzählung von Kain und Abel eben erwähnt wird, dass diese beiden Brüder, Kain und Abel, agrarische und viehhaltende Kultur entwickeln. Noch sind die beiden aber sehr naturverhaftet. Sie sind natürlich noch nicht in jenem Bereich, wo man die Natur beherrschen kann, sondern die Natur wird als etwas Wildes erlebt. Man muss die Natur bezwingen. Man muss allein, um Ackerfläche zu bekommen, ja Wälder roden. Man muss sie entsprechend bestellen und so weiter und so weiter. Es ist also auch die Phase, so etwas entsteht wie Kultur. Kultur verstehen wir heute als Kunst, Musik, bildende Kunst, was auch immer. Kultur bezeichnet aber ursprünglich die Zähmung der wilden Natur. Natur ist für uns heute der Wald. Natur ist für uns heute etwas, was wir uns als Urzustand ersehen. Die frühen Menschen haben die Natur nicht als ersehenswerten Naturzustand erlebt oder Urzustand erlebt, sondern als eine Gefährdung. Kultur ist die Zähmung der wilden Natur. Das ging nur mit dem Wissen um Gottes Beistand und Hilfe. Heute, ich habe gerade kürzlich einen Podcast mit Michael Wolfson gehört, der sich darüber in meinen Augen nicht zu Unrecht beschwerte, dass in der westlichen Welt Religion oft als Schnickschnack erlebt wird. Wie wenig Religion Schnickschnack ist, können Sie gerade an den Konflikten im Nahen Osten ausgegebenem Anlass. Der 7. Oktober ist ja von heute aus gesehen gerade erst mal 2 Tage vorbei. Können Sie da sehen, weil ein wesentlicher Teil dieses Konfliktes eben auch religiöse Einstellungen sind. Dass Iran sich gegen Israel wendet, hat etwas mit einer merkwürdigen Vorstellung im schiitischen Islam zu tun, die man auf eine vielleicht auch eschatologische Figur, den sogenannten Mahdi, projiziert, der erst dann kommt, um die Welt zu erlösen, wenn Jerusalem als Sitz für den Mahdi befreit ist. Gerade deshalb greift Iran immer wieder Israel an, zusammen mit seinen sogenannten Proxys, der Hisbollah, der Hamas und den Houthi-Rebellen. Wer das ausblendet, wird den Nahostkonflikt nie verstehen. Gilt im Umkehrschluss übrigens auch für die nationalistischen Juden in der Israels, Regierung, die ja das Davidische Großreich wiederherstellen wollen. Wer die Religion ausblendet und nur als Schnickschnack bezeichnet, der wird nie verstehen, was die Menschen dort bewegt und was ein großer Teil dieses Konfliktes ist. Man muss nicht glauben. Ja, man kann Religion als gottgläubige Religion sogar ablehnen. Das ist nicht die Frage. Aber man muss akzeptieren, dass Religion eine weltgestaltende Kraft ist, ja sogar eine politische Größe ist, die ich in Rechnung stellen muss. Und das hängt eben auch mit der Erzählung von Kain und Abel zusammen, weil Gott dort immer noch die Größe ist, die dem Menschen beisteht. Und das kommt aus Genesis 3. Das kommt aus der Paradieserzählung. Gott rüstet den Menschen aus. Er steht dem Menschen bei. Er macht ihn fähig, sein Leben autonom zu gestalten. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Gott handelt nicht anstatt des Menschen. Gott handelt nicht für den Menschen. Gott rüstet den Menschen aus, der erwachsen ist und mit seinen Sinnen geübt ist, Gut und Böse zu unterscheiden, um sein Leben autonom in die Hand zu nehmen. Gott ist nicht der Oberkellner, der Oberpapi, der alles regelt. Gott ist eher der Versorger, der den Menschen ausrüstet, damit er so ausgerüstet jetzt in sein Leben gehen kann und autonom Entscheidungen trifft. Trotzdem bleibt Gott natürlich an der Seite. Und so ist es gerade auch im Bezwingen der Natur, die mit Gottes Hilfe geschieht. Das wird gleich in der Geschichte eine besondere Bedeutung haben. Im Brotsegen, den wir in der Eucharistiefeier leider oft viel zu leise haben, weil der Brotsegen bei der Gabenbereitung gebetet wird vom Priester, meistens leider leise, weil wir währenddessen ein Lied singen, der aber auf das jüdische Berakat, auf die jüdische Bracha des Brotsegens zurückgeht, heißt es: Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das Brot, Frucht der Erde, der göttlichen Gabe und Werk der menschlichen Arbeit. Wir haben darüber schon beim Vater Unser gesprochen, über die Brotbitte. Brot gibt es nur, wenn göttliche Gabe, die Frucht der Erde, die der Mensch nicht machen kann, und die menschliche Arbeit zusammenkommen. Gott und Mensch wirken zusammen. Der Mensch kann sich nicht hinsetzen und sagen: Gott, mach, gib mir Brot. Wird nicht viel passieren. Und wenn der Mensch sich überhebt und sagt: Was brauche ich Gott? Wird er natürlich noch Weizen finden, aber woher kommt der Weizen denn? Er ist die göttliche Gabe. Dieser Aspekt spielt eben in Genesis 3 eine wichtige Rolle. Gott macht menschliches Handeln möglich. Es ist der Schlüssel zum Verständnis einer wichtigen Passage in Genesis 4, unserer Erzählung von Kain und Abel. Rabbi Tarfon sagt in einer Mishnah im Talmud überliefert, es ist nicht deine Aufgabe, das Werk zu vollenden, aber du bist auch nicht frei, dich ihm zu entziehen. Da kommt beides zusammen. Gottes Sache ist Gottes Sache, des Menschen Sache ist des Menschen Sache. Und beides muss zusammenkommen. Und damit sind wir bei einem ersten wichtigen Begriff angelangt, den wir eben in Genesis 4 lesen, den wir hören. Dort taucht nämlich auch zum ersten Mal nicht nur das Wort Sünde auf, sondern bevor das Wort Sünde überhaupt auftaucht, taucht in Genesis 4 ein anderer Begriff auf, der nicht selten missverstanden wird, weil er gerade für uns Christen römisch-katholischer Provenienz eine Bedeutung hat. Es ist der Begriff des Opfers. Ich blende Ihnen einmal hier meinen Browser ein mit einer kleinen Synopse. Den müssten Sie jetzt sehen. Sie wissen, dass ich hier sehr gerne mit der Software Bible Server arbeite. Das werden wir gleich auch tun. Ich habe hier ein anderes Produkt, hätte ich beinahe gesagt. So, das ist von der Deutschen Bibelgesellschaft. Die katholische Kirche kennt das katholische Bibelwerk. Hier ist das evangelische Pendant. Die Deutsche Bibelgesellschaft, die hat auch den Bibeltext in der Luther-Übersetzung, in der Einheitsübersetzung, in vielen anderen Übersetzungen präsent in der Homepage, finden Sie unter www.die-bibel.de. Im Unterschied zum Bible-Server finden wir aber hier in diesem Projekt auch die Urtexte, also den hebräischen Urtext und den griechischen Urtext. Ich schränke das jetzt ein wenig ein, wenn Sie sich an die letzte Folge erinnern, dass ich dort gesagt habe, ja, wir müssen ja auch so etwas wie Textkritik haben. Wir müssen also gucken, welcher Text ist der wahrscheinlich ursprüngliche Urtext. Und natürlich haben wir hier in diesem Projekt nicht sämtliche Lesarten da. Wir müssen also erstmal das als solches gegeben annehmen, was die hier als den wahrscheinlichen Urtext präsentieren. Diese kleine Einschränkung möchte ich jetzt machen, ist aber für unsere Fragestellung heute nicht relevant. Also, wenn Sie des Hebräischen mächtig sind, beziehungsweise des Altgriechischen mächtig sind, könnten Sie hier immer auch mal nach dem Urtext gucken. Ich werde Ihnen da aber gleich einen entsprechenden Passus passieren. Ich werde Ihnen das auch vorlesen, weil das eben wichtig für ein Verständnis ist. Denn neben dem Wort Sünde, das zum ersten Mal in Genesis 4 auftaucht, wir werden uns den Text gleich anschauen, taucht hier in Genesis 4 auch zum ersten Mal der Begriff, je nach Übersetzung, des Opfers auf. Die Einheitsübersetzung von 2016 macht aber hier schon etwas Wichtiges. In der Einheitsübersetzung von 2016 spricht von Gabe, nicht von Opfer. Von Gabe, nicht von Opfer. Und das ist schon nicht ganz unbedeutsam, denn um dieses Wort Gabe im Hebräischen zu repräsentieren, da muss ich mal ganz kurz in den hebräischen Text reingucken. Ich muss gestehen, ich kann Hebräisch, aber nicht so flüssig wie Griechisch. Deswegen brauche ich ein bisschen, um das entsprechende Wort zu suchen. Hier ist zum Beispiel, da ist das Wort auf Hebräisch. Würde ausgesprochen, mein Hebräisch ist sehr schlecht. Gual Minichatu, so, bitte zu verzeihen. Mein Griechisch ist wesentlich besser, denn im Griechischen finden wir hier das Wort Doros. Doros. Interessanterweise hier im Plural, Gaben. Doros heißt Gabe. Kennen Sie aus Theodor, ist die Gabe Gottes, kommt das vor. Das griechische Wort für Opfer im Sinne einer Opferung, ich muss einen Gott versöhnlich stimmen, heißt Physia. Das finden wir hier gerade nicht und das ist bemerkenswert. Wenn wir also im Deutschen von Gabe / Opfer sprechen, gerade in dem Zusammenhang auch der Heiligen Messe, darf man nicht den Fehler machen, es im Sinne des altgriechischen Thysia zu verstehen. Was tun wir aber oft? Warum? Weil wir germanisch denkende Menschen sind, nach der indogermanischen Sprache. Und in der indogermanischen Sprache bedeutet Opfer der unfreiwillige Verlust von etwas. Raubopfer, Mordopfer, Todesopfer. Immer verliert der Mensch etwas, was er freiwillig nicht hergegeben hätte. Wenn wir aber mit einem solchen Verständnis etwa an die Heilige Messe herangehen oder an ein Opfer, das wir Gott darbringen, dann schwingt sofort immer dieser archaische Aspekt mit, wir wollen Gott wohlgefällig stimmen. Genau das macht aber das Verständnis in der Messe oft so schräg. Und tatsächlich kommt unser religiöses Verständnis von Opfer ja gerade nicht aus dem indogermanischen Bereich, sondern wenn überhaupt aus dem jüdischen. Und da sind wir genau bei dieser Geschichte, wo dieser Begriff nämlich das erste Mal auftaucht. Und hier, das werden wir gleich sehen, meint Opfer, Schrägstrich Gabe, etwas völlig anderes. Es bedeutet nämlich die Herstellung der Verbindung von Erde und Himmel. Wir haben gerade schon gehört, es geht bei dieser Geschichte auch darum, wir sind im Bereich der Sesshaftwerdung, prähistorisch der neolithischen Revolution. Der Mensch muss der Natur, das ist auch schon in Genesis 3 in der Weisung an Adam ja gegeben, muss der Natur sein Brot abbringen. Er ist sich aber gewiss, ich würde es nicht ohne die Gabe Gottes schaffen. Und deswegen, ich sage immer, Kain und Abel wären heute gute Gewerkschafter gewesen. Sie wissen darum, was sie Gott verdanken und möchten ihm deshalb dem ihm gebührenden Anteil seine Gabe zurückgeben. In einem sehr archaischen Verständnis, das wir hier unterstellen dürfen. Heute würden wir sagen, Gott ist um uns, Gott ist in uns, Gott ist immer und überall da. Aber in einem sehr archaischen Verständnis kann man sich ja vorstellen, Gott ist im Himmel. Der Mensch ist auf der Erde. Jetzt haben wir Kain und Abel, der eine Viehwirt, der andere Ackerbauer. Ich nehme jetzt der Einfachheit halber den Ackerbauer. Er hat Weizen geerntet und er möchte Gott jetzt seinen Anteil zurückgeben. Wenn er ihn jetzt in den Himmel wirft, kommt er ja runter. Das funktioniert nicht. Was werden die beiden also gemacht haben? Wir werden es gleich im Text sehen. Da spielt auch Fett eine wichtige Rolle. Fett brennt. Die werden es verbrannt haben. Und der Rauch, der aufsteigende Rauch, stellt eine sichtbare Verbindung zwischen Erde und Himmel, zwischen Gott und Mensch her. Es geht um die Verbindung. Das ist die Gabe, das Opfer, die Verbindung zwischen Mensch und Gott und Gott und Mensch. Das wird im Alten Testament schon verfeinert. Und da können wir dran sehen, wie schräg das wäre, wenn man das falsch versteht, wenn wir da zum Beispiel ins Alte Testament hineinschauen, in das Buch Joel. Dann geht es, glaube ich, um das Kapitel 2, Vers 13. Ich gucke mal da rein, dass ich jetzt auch nicht den Fall. Da haben wir es genau. Ich blende Ihnen den Text ein. Wir sind also jetzt im Buch Joel, Kapitel 2, Vers 13. Da sehen Sie schon, wie stark das verfeinert ist. Da heißt es nämlich: Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, unserem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Ein Opfer, das Gott wohlgefällt, ist ein zerknirschter Geist, so heißt es in der Liturgie. Es geht eben nicht darum, dass wir Gott irgendwelche Materie darbringen, um ihn wohlgefällig zu stimmen. Nein, es geht darum, dass wir uns für ihn öffnen. Wir sprechen in der Eucharistiefeier von einem Opfer, weil wir vor Gott und Gott vor uns steht und wir in diese Beziehung da treten. Wir, so heißt es im Hochgebet, sind die heilige und lebendige Opfergabe für Gott. Der Opfer ist im biblischen Sinn verstanden Kommunikation zwischen Mensch und Gott. Und wie sehr dieses Aufsteigen des Rauches eine Rolle spielt, können Sie an einer anderen schönen Bibelstelle sehen, die natürlich dann des Katholiken Herz erfreut, zumal wenn er, wie ich, ein kleines Weihrauchmännchen ist. Wenn wir da mal in den Psalm 141 schauen, da heißt es im Vers 2: Mein Bittgebet sei ein Räucheropfer vor deinem Angesicht, ein Abendopfer, das Erheben meiner Hände. Der Weihrauch, der aufsteigt, stellt eben auch eine sichtbare, eine riechbare, eine physisch erfahrbare Verbindung zwischen Erde und Himmel her. Das ist wichtig, dass wir das am Anfang verstehen. In Genesis 4, in der Erzählung von Kain und Abel, taucht dieser Begriff des Opfers das erste Mal auf. Er ist aber zu verstehen im Sinne des griechischen Doros, der Gabe, eben nicht im Sinne der Physia, der Götterbesänftigung, die man da darbringt, um ein Ziel zu erreichen. Man kann Gott nicht bestechen, das geht nicht. Nein, Opfer ist die Verbindung Erde, Himmel, Gott, Mensch, Mensch, Gott. Auf dieser archaischen Stufe noch sichtbar, physisch erfahrbar im Aufsteigen des Rauches, auf den späteren Stufen verfeinert eben, wir sind die Opfergabe, wenn wir mit Gott in Beziehung treten. Kleiner Exkurs. Warum sprechen wir dann von einem Kreuzesopfer? Wir haben hier schon sehr, sehr oft über die Deutungen des Todes Jesu gesprochen. Eine der berühmten Deutungen des Todes Jesu findet sich ja im zweiten Korintherbrief. Die blende ich Ihnen auch ein. Da sind wir im Kapitel 5, Vers 21, ganz wichtige Stelle. die Stelle mir hier aufgerufen, ich blende sie Ihnen ein. Da heißt es ja, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Paulus bringt hier seine Theologie auf den Punkt. Er hat den, der keine Sünde kannte, ist Jesus. Der kann die Sünde nicht gekannt haben. Was ist die Sünde? Wie gesagt, der Begriff taucht auch in Genesis 4 gleich zum ersten Mal in der Bibel auf. Die Sünde ist der Zustand des Getrenntseins von Gott. Ich trenne mich von Gott, ich bin von Gott getrennt. Ich bin abgesondert, das ist der Zustand der Sünde. Es ist ein Zustand, nicht die Tat. Ich kann durch eine Tat in diesen Zustand hineingelangen. Aber es ist erstmal der Zustand des von Gott getrenntseins. Jesus kann die Sünde nicht kennen, nicht, dass er nicht böse gewesen wäre oder böse hätte werden können, so muss man besser formulieren. Allein die sogenannte Tempelreinigung zeigt, dass Jesus zornig und wütend sein konnte. Also er war fähig zu starken negativen Gefühlen und Gefühlsausbrüchen. Das ist eben genau nicht der Punkt, um den es geht, sondern Jesus konnte die Sünde nicht kennen, weil Gott in ihm war. Er hat ihn zur Sünde gemacht. Das ist eben verklausuliert der Hinweis auf den Tod am Kreuz nach Deuteronomium 21, Vers 23. Wer am Holz hängt, stirbt, ist ein von Gott Verfluchter, ein Gott von Gott Getrennter, also ein Sünder, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, damit mit uns was passiert. Mein Doktorvater Helmut Merklein, Gott hab ihn selig, hat das ja mal paraphrasiert und hat gesagt, in Jesus Christus identifiziert sich Gott total mit unserem menschlichen Dasein, mit unserem menschlichen Schicksal. Er muss also sterben, weil er unser menschliches Schicksal eben total teilt. Er stirbt aber nicht irgendeinen beliebigen Tod, sondern den Tod am Kreuz, den schlimmsten aller denkbaren Tode, um die Totalidentifikation dort auf die Spitze zu treiben. Klammer auf, das ist genau der Impetus des sogenannten Philipperhymnus im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Und dann heißt aber, weil er sich mit uns bis in den tiefsten Tod hinein identifiziert hat, hat das eben im Umkehrschluss auch die Bedeutung, wir werden wie Christus zu Gott auferstehen und vor Gott kommen, und zwar unabhängig erstmal von unserer moralischen Integrität. Gott wird diese Gerechtigkeit schaffen, aber wir werden zu Gott kommen. So, und wenn wir jetzt daran denken, dass ein Opfer, das in Beziehung treten des Menschen zu Gott ist, wird jetzt deutlich, warum wir hier von einem Kreuzesopfer sprechen, weil der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu gezeigt hat, die Tür zu Gott steht auf. Wir können alle in diese Beziehung treten, erstmal unabhängig von unserem So-Sein. Jede und jeder kann durch diese Tür hindurchgehen, ohne Vorbedingungen, außer der einen, er muss wollen. Wer sich weigert, geht halt nicht hindurch. Das ist klar, es wird niemand gezogen und gezerrt. Dass Gott die letzte Gerechtigkeit aufrichten wird, ist eine andere Frage. Deshalb sprechen wir von einem Opfer im Sinne des Doros, einer Gabe Gottes, wenn man so will, die eben zeigt, diese Beziehung zu Gott ist möglich. Ein Opfer im biblischen Sinn, besser die Gabe im biblischen Sinn, ist Kommunikation, in Beziehung treten zu Gott. Hat also einen starken Beziehungsaspekt. Und das musste ich als Vorrede vorwegschicken, damit man den Text richtig einordnet. Denn ich erwähnte schon, dass wir hier zwei Begriffe haben in der Erzählung, die von hoher theologischer Bedeutung sind, die im Buch Genesis hier erstmalig in der Bibel überhaupt erwähnt werden. Es ist der Begriff des Opfers und es ist der Begriff der Sünde. Und wir steigen jetzt einfach mal in diese Erzählung ein und jetzt arbeiten wir wieder, weil der etwas übersichtlicher im Schriftbild ist, mit dem Bible-Server. Ich habe ihn ja vorhin schon unter www.diebibel.de gesagt, da können Sie, wenn Sie den Urtext lesen, können sich die Textstellen entsprechend parallel dazu schalten. Ich blende Ihnen den Text ein und wir fangen mal an, ihn zu lesen. Genesis 4. Der Mensch erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar. Auch Abel brachte eine dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Hier wird im Endeffekt schon mal der Rahmen der Erzählung dargestellt. Er ist insofern merkwürdig, als dass Eva hier zwei Söhne zur Welt bringt, gezeugt von Adam, von dem Menschen und seiner Frau. Eigentlich müssten auch von Töchtern die Rede sein, die müssen ja irgendwo herkommen, sonst würde die Menschheitsgeschichte an dieser Stelle ja aufhören. Dass sie nicht aufhören wird, wird man später sehen. Dass auch da noch andere Fragen ist, wenn der Bruder dann mit seiner Schwester Kinder zeugt. Aber gut, wir wollen es nicht übertreiben, wir sind in einer mythologischen Erzählweise. Also es kommen zwei Brüder zur Welt, Kain ist der Ältere und Abel der jüngere Bruder. Es wird erzählt, das habe ich vorhin schon gesagt, ist interessant, dass hier Aspekte der neolithischen Kultur erwähnt werden, die sind eben nicht mehr Jäger und Sammler, sondern Viehwirt und Ackerbauer. Abel wurde Schafhirt und Kain wurde Ackerbauer. Irgendwann ist die Zeit für die Ernte reif und auch das habe ich vorhin schon erwähnt, wir sind ja in dieser sehr frühen Zeit, wo der Mensch ja der Natur etwas abbringen muss und weiß, es wird ihm nicht geschenkt. Das ist sicherlich eine Gefahr unserer durch und durch technisierten Welt, dass wir heute in der Gefahr sind, zu denken, der Mensch könnte alles alleine. Und faktisch schafft der Mensch sich dann eigene Gottheiten. Gerade gestern ist ja der Physik-Nobelpreis an zwei Forscher gegangen, die sich mit der sogenannten künstlichen Intelligenz befasst haben. Die künstliche Intelligenz ist nicht wirklich intelligent. Das Wort kommt ja aus dem Englischen. Intelligence heißt Datenverarbeitung. Also es geht nicht darum, dass der Mensch da irgendwo etwas hat, was intelligenter als er sein könnte, sondern diese Technik ist einfach viel schneller in der Weise der Datenverarbeitung, der Mustererkennung, als es der Mensch je sein kann. Und die Gefahr, die da drin besteht, ist, vielleicht auch wenn der Mensch seine Gottebenbildlichkeit außer Acht lässt, die ja nur dann funktioniert, wenn es einen Gott ist, wenn ein Gott ist. Die Gefahr ist, dass der Mensch sich dieser KI, sich dieser Datensammlungsflut ausliefert und die Kontrolle aus der Hand gibt. Das nur am Rande erwähnt. Also, die beiden wollen Gott jetzt quasi dem ihm gebührenden Anteil geben. Und hier wird eben nur von der Gabe, manche Übersetzungen sprechen von Opfer, gesprochen. Aber es wird der eigentliche Vorgang nicht beschrieben. Ich habe aber vorhin schon gesagt, es ist wahrscheinlich, dass es sich hier um ein Brandopfer, eine Brandgabe handelt. Denn dafür spricht gerade, dass auch Abel von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett darbrachte. Das brennt ja wie Zunder. Und die aufsteigende Rauchsäule stellt eben diese sichtbare Verbindung zwischen Erde, Himmel, zwischen Mensch und Gott her. Die Kommunikation, wenn man so will. Und jetzt passiert es, der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, die scheint er anzunehmen, aber auf Kain und seine Gabe schaut er nicht. Der Text formuliert doch sehr indikativisch. Die Frage ist, ob es wirklich so indikativisch ist oder ob da nicht ganz andere Vorgänge eine Rolle spielen, die die Autoren dieser Texte durchaus erfahren haben können und die wir auch in unseren Breiten erfahren können, wenn sie zum Beispiel mal vielleicht in ihrer Nachbarschaft Menschen haben, die noch einen Kamin betreiben, kann man das im Winter nämlich manchmal sehen. Manchmal steigt der Rauch steil aus dem Kamin hoch, gerade bei Windstille kann man das schön sehen, wie die Verbindung zwischen Erde und Himmel dargestellt wird. Nicht, dass ihr Nachbar da ein Rauchopfer darbringen würde, aber Sie verstehen das Augenzwinkern. Und je nach Wetterlage funktioniert das nicht. Bei sogenannten Immersionswetterlagen, wenn oben die warme Luftschicht auf der kalten liegt, bleibt der Rauch, steigt nicht auf, sondern er bleibt unten. Und wenn ein solcher Vorgang bei dem Brandopfer keins der Fall war, dann wird er subjektiv den Eindruck haben, Gott schaut nicht auf meine Gabe. Warum sollte Gott nicht darauf schauen? Warum sollte er das nicht tun? Das ist eine Interpretation des Menschen, vielleicht auch im Missverstehen oder in der Unkenntnis der natürlichen Rahmenbedingungen. Klammer auf, noch ein Exkurs. Sie merken, wie diese kleine Geschichte hier, die so unscheinbar daherkommt, ganz viele Aspekte beschreibt. Der heilige Thomas von Aquin, Kirchenlehrer des Mittelalters, sprach davon: Gratiam supponit naturam. Die Gnade setzt die Natur voraus. Wir müssen schon die Vernunft, die natürlichen Gegebenheiten, die Naturgesetze kennen, um auch theologische Schlüsse ziehen zu können. Sonst werden wir in die Irre laufen. Dass Kain auf dieser frühen Stufe der menschlichen Entwicklung um die naturgesetzlichen Zusammenhänge nicht wusste, mag für ihn zu einem Missverständnis, zu einer Missinterpretation geführt haben. Gott lehnt mein Opfer ab. Gott lehnt meine Gabe ab. Gott lehnt ab, mit mir in Beziehung zu treten. Der Text beschreibt es apodiktischer, als es wahrscheinlich war. Er bringt es nämlich auf den Punkt, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Und da liegt ja der Aspekt drin, Gott trägt die Verantwortung. Zumindest wird es von den Menschen Gott zugewiesen. Und wie oft machen wir das? Heute noch. Selbst Nichtglaubende. Sie kennen den Satz, Not lehrt leben. Not lehrt beten. Selbst Nichtglaubende Rufen doch das eine oder andere Stoßgebet im Angesicht der Not aus, wenn Überflutung oder so etwas ist. Und selbst Nichtglaubende werden dann immer noch hingehen und sagen, einen Gott kann es nicht geben. Ja, was soll Gott machen? Gott hat die Welt erschaffen, Gott hat die Welt freigesetzt, Gott hat die Naturgesetze gegeben. Gott kann auch nicht permanent die uns geschenkte Autonomie außer Kraft setzen, ohne uns zu Marionetten zu degradieren. Wenn Gott alles Böse der Welt vernichten würde, dann wären wir aber auch eine mythologische Geschichte aus der Urgeschichte bei der Arche Noah, dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Gott kann also nicht anders, als der Welt ihre Freiheit zu lassen. Und die Frage ist, wie gehen wir aus meiner glaubenden christ-katholischen Sicht, wie kann Gott, wie kann der Mensch mit seiner von Gott geschenkten Autonomie verantwortlich mit der Welt umgehen? Wenn der Mensch dann nur auf sich schaut, nur auf seine Bedürftigkeit und die Vielschichtigkeit des Beziehungsgeschehens zwischen Gott und Mensch außer Acht lässt, sondern sagt, Gott muss dieses tun, Gott muss jenes tun, dann sind wir hier genau bei dieser Geschichte von Kain und Abel. Kain hat den Eindruck, Gott schaut nicht auf mich, Gott lehnt mich ab. Das ist der subjektive Eindruck der Erzählung, die hier in den ersten Versen als Rahmenhandlung geschildert wird. Schauen wir an, wie die Geschichte weitergeht. Dabei lief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken, wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Aha. Wir haben ja gerade gelernt, dass Opfer, Schrägstrich die Gabe, nicht Physia auf Griechisch, sondern Dodos, bedeutet, dass in Beziehung treten des Menschen zu Gott bedeutet Kommunikation mit Gott. Gerade eben hieß es noch in Vers 5, dass Kain den Eindruck hat, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Also würde Gott ja die Kommunikation mit Kain ablehnen. Kain reagiert, typisch menschlich, mit Neid. In ihm bricht der Zorn, die Hitze aus, der Trieb meldet sich, die Abwehr. Die kriegt man mit der Vernunft kaum in Zaum gehalten. Emotion schlägt auch heute noch. Information, die Empörung ist da. Und bevor wir das Gehirn einschalten, müsste man eigentlich nachdenken, wie es im Jakobusbrief heißt. Die Zunge ist schnell, der Verstand ist manchmal langsam. Es wäre besser, es wäre umgekehrt. Da belief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Und jetzt antwortet Gott, der Herr, also doch. Er steht in Kontakt mit Kain, das ist das Interessante. Gott steht in Kontakt mit Kain. Er verweigert die Kommunikation gar nicht. Ganz im Gegenteil, der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Berechtigte Frage. Wenn du wachen Verstandes wärst, würdest du sehen, hier gibt es eine andere Ursache für Ausbleiben des Aufsteigen des Rauches. Warum passiert das? Und jetzt kommt es. Ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken, wenn du nicht gut handelst, lauert die Sünde an der Tür. Es kommt nicht auf die Äußerlichkeit an. Es kommt auf die innere Haltung an. Jesus spricht davon im Markus-Evangelium im 7. Kapitel im Streitgespräch mit den Pharisäern, dass nicht das Äußere den Menschen reinmacht, sondern die innere Haltung. Das ist hier schon letzten Endes grundgelegt. Gehst du aufrecht und blickst auf, dann handelst du gut. Und du kannst das tun, wenn du gut handelst. Wenn du aber nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Hier wird dieser Begriff der Sünde zum ersten Mal erwähnt. Und zwar bevor etwas passiert. Gott warnt kein gewissermaßen, das Schlimme zu tun, was gleich passieren wird. Gott warnt vorgängig vor der Tat. Und die Tat, die gleich kommen wird, bewirkt Trennung von Gott, bewirkt Sünde. Nicht das Essen vom Frucht der Baumes der Erkenntnis, wenn zwei kleine Kinder Dinge tun, die sie noch gar nicht verstehen können. Nein, 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 das ist nicht der Sündenfall. Der Sündenfall kommt gleich. Und zwar bevor Gott mahnt. Wenn Gott gewollt hätte, dass die beiden nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, hätte er es verhindern können, so wie er schon verhindert hat, dass sie vom Baum des Lebens essen. Und so wie er hier den Kain warnt, die Sünde lauert an der Tür. Geh nicht durch diese Tür deines Neides, deines Hasses, deiner Empörung. Geh nicht dadurch. Jeder wache Mensch hat bis heute, ob sie es Gewissen nennen, die innere Stimme, was auch immer, die Intuition, in sich dieses Warnmoment. Ob sie ihr Gewissen jetzt als Ausdruck der inneren Vernunft bezeichnen oder wie wir Glaubende es tun, vielleicht als Stimme Gottes in uns. Hier würde dieser Aspekt aktualisiert, vergegenwärtigt. Das Gewissen ist die Stimme Gottes in uns. Gott warnt. Und er beschreibt noch, die Sünde, sie, hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Es ist das Wesen der Sünde. Sie will uns ergreifen. In der Emotion, wenn die Information fehlt, wenn der Verstand ausgeschaltet wird, dann geben wir den Gefühlen Raum mit bisweilen unbändigen Folgen. Der 7. Oktober hat es gezeigt. Die Hamas-Terroristen und danach eine ganze Reihe von Zivilisten, die in einer zweiten Welle kamen und die Kibbuzim ausgeraubt haben, waren teilweise unter Drogen gesetzt, um den Verstand auszuschalten, was kein Deut die Tat entschuldigt in ihrer Bestialität. Dass es heute noch sogenannte pro-palästinensische Demonstranten geben, die immer schreien, wo sind denn eure vergewaltigten Frauen? Wo sind denn die Babys aus dem Backofen? Ja, sie sind tot, ihr Menschen. Sie sind begraben. Sie sind nicht mehr da. Sie sind umgebracht worden auf bestialische Weise. Weil man den Verstand ausgeschaltet hat. Was erwartet man, wie man darauf reagieren soll? Wenn ich der Sünde Raum gebe, wird der Tod die Herrschaft übernehmen. Das ist das, wo Gott hier vorwarnt. Wir lesen, wie die Geschichte weitergeht. Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Ist auch interessant. Erstmal ganz harmlos. Kain und sein Bruder treten in ein Gespräch. Der Älteste spricht mit seinen Jüngeren. Mit welchem Ziel? Wird hier noch gar nicht erklärt. Es könnte ja sein, dass der Kain dort vielleicht dem Abel seine Probleme darstellt, wie auch immer. Aber offenkundig hat Kain ein anderes Ziel. Es liegt eine Hinterlist in diesem Satz, der aber erst im Fortgang der Geschichte deutlich wird. Gott warnt den Kain, tu es nicht, sonst wird die Sünde über dich herrschen. Kain redet mit Abel, seinem Bruder. Als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn. Das ist der Sündenfall. Der Brudermord. Das ist der Sündenfall, den wir am 7. Oktober in den Kibbuzim und auf dem Supernova-Festival gesehen haben. In all seiner Grausamkeit und Bestialität. Wenn Menschen einander töten, vielleicht weil sie sich vorher auch entmenschlicht haben, weil der andere Mensch nicht mehr als Mensch gelten durfte, sondern degradiert wurde. Im Koran, in den medinensischen Suren, werden Juden als die Nachfolger von Schweinen und Affen beschrieben. Die kannst du schlachten. Aber es ist eine Entmenschlichung, die vorangeht. Das ist der Sündenfall. Und so führt auch Kain den Abel, seinen Bruder, hinters Licht. Er erhebt sich gegen ihn, seinen Bruder, und tötet ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Er entgegnete, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Gott ist Gott. Er weiß doch genau, was passiert ist. Aber er will dem Menschen die Chance geben, seine Tat wenigstens zu bereuen. Eine Tat, die ja nicht mehr rückgängig zu machen ist. Wenn sie einem Menschen bestehlen, können sie ihm das Eigentum zurückgeben. Sie müssen die Verantwortung übernehmen. Wenn sie einen Menschen verletzen, kann man Wiedergutmachung leisten. Das ist übrigens, vielleicht machen wir da mal eine eigene Glaubensinformation, so der Sinn des sogenannten Talionsprinzips. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da geht es nicht, ich muss dem anderen unbedingt auch ein Auge ausreißen. Nein, es geht um Wiedergutmachung auf finanzieller Ebene. Schadenersatz. Einen Menschen, den ich umgebracht habe, kann ich nicht wieder lebendig machen. Es gibt keine Wiedergutmachung mehr. Es ist irreversibel. Das ist der Sündenfall. Ein Mensch, der Leben nimmt, hat sich an die Stelle Gottes gesetzt. Er hat sich wie Gott gemacht. Gott hat ja den Zugang zum Baum des Lebens gerade verhindert, damit er nicht Herr über Leben und Tod wird. Das ist allein Gottes Sache. Kain hat sich hier eigenmächtig an die Stelle Gottes gesetzt und das Leben seines Bruders genommen, ein Leben, das er nicht wieder erschaffen kann. Und jetzt wird es noch schlimmer. Er übernimmt nicht die Verantwortung. Er belügt Gott. Ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Das ist das Schlimme, was der Kain hier macht. Er bringt seinen Bruder um, übernimmt nicht die Verantwortung. Er schmäht ihn sogar noch, ich bin doch nicht der Hüter meines Bruders. Nee, ist er wahrlich nicht. Wäre er der Hüter seines Bruders gewesen, des jüngeren Bruders, hätte er sein Leben geschützt, aber er hat sein Leben genommen. Wenn es eine Erzählung vom Sündenfall in der Bibel gibt, hier haben sie vor uns. Kain ist derjenige, der die Sünde in die Welt bringt. Und wie viele Brüder, wie viele Schwestern haben menschheitsgeschichtlich seitdem einander umgebracht? Und ich meine jetzt eben nicht nur die leiblichen Geschwister, sondern ich meine, wie viele Menschen sind seitdem von Hand, Menschenhand gestorben, auf bestialische Weise umgebracht worden. Der Fortgang der Geschichte bringt einen kleinen Bruch, denn der Herr sprach: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. Kain hat gedacht, er könnte sich einen schlanken Fuß machen, er könnte die Verantwortung von sich weisen. Aber Gott ist Gott, er weiß, was passiert ist. Das Blut deines Bruders klagt dich an, es erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. So bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. So bist du jetzt verflucht. Sie erinnern sich vorhin, dass ich, als ich über 2 Korinther 5, 21 exkursmäßig gesprochen habe, dass Jesus ja den Fluchtod stirbt. Fluch ist das Gegenteil von Segen. Segen ist das gute Sagen der Beziehung zu Gott. Fluch ist die Trennung der Verbindung von Gott und Mensch. Wer verflucht ist, ist von Gott getrennt. Und Gott trennt jetzt hier die Verbindung zu Kain. Das war nicht das Nichtaufsteigen des Rauches, sondern hier wird Kain in die Situation gesetzt, von Gott getrennt zu sein, weil er an Gottes Statt, nein, nicht an Gottes Statt, weil er das getan hat, was ihm nicht zusteht, weil es eben nur Gottes Macht ist, Leben zu nehmen. Kain wollte sein wie Gott und deswegen setzt Gott ihn, weist ihn quasi fort, verflucht ihn. Er ist aber nicht nur von Gott getrennt, er wird verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Das ist bemerkenswert. Kain kann nicht so weitermachen wie bisher. Er darf nicht dort bleiben, wo er bisher war. Gott zieht ihn zur Rechenschaft. Er wird quasi ähnlich wie Adam und Eva, die werden ja nicht aus dem Paradies vertrieben, weil sie das Paradies nicht haben dürfen, sondern weil sie ins Leben gehen dürfen. Jetzt findet eine Vertreibung statt. Er darf nicht in seiner Heimat an seinem angestammten Platz bleiben. Er muss sich eine neue Heimat suchen. Er kann sich hier nicht mehr blicken lassen. Sein Eigentumsrecht, das ist ja das, was in der neolithischen Gesellschaft das Zentrale war, dass der Mensch plötzlich Eigentum hat und dieses Eigentum verteidigt. Sein Eigentumsrecht hat er verwirkt. Er muss wieder auf Wanderschaft gehen, wie ein Jäger und Sammler. Er verliert die letzte Sicherheit. Aber es passiert noch etwas. Denn es besteht trotzdem für den Mörder eine letzte Hoffnung. Denn wenn du den Erdboden bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Und Kain antwortet dem Herrn: Zu groß ist meine Schuld, dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute vom Erdboden vertrieben und ich muss vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und jeder, der mich findet, wird mich töten. Ein Mensch, der eines anderen Menschen Leben nimmt, ist eine Gefahr für jede Gesellschaft. Keine Gesellschaft kann einen Mörder in ihrer Mitte dulden. Er muss weg. Die Gefahr muss gebannt werden. Deswegen muss auch Kain gehen. Hier wird zwar noch nicht von einer menschlichen Gemeinschaft erzählt, aber die muss ja irgendwo im Hintergrund stehen, sonst wäre die Menschheit ja hier am Ende. Ich habe es eingangs gesagt, interessant ist, dass hier nur von der Geburt zweier Söhne erzählt wird. Damit die sich fortpflanzen können, müssten ja auch Frauen da sein. Das ist aber alles etwas, was im Hintergrund der Geschichte im Verborgenen passiert. Kain muss den angestammten Platz verlassen. Und weil er damit sein Eigentumsrecht verliert, seine Heimat verliert, ist er vogelfrei. Er begibt sich selber also in eine Lebensgefahr, selbst verschuldet. Keine Gemeinschaft kann den Mörder in ihrer Mitte dulden. Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain tötet, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Gott beschneidet nicht das Lebensrecht des Mörders. Gott beschneidet nicht das Lebensrecht des Mörders. Eine Todesstrafe wäre damit biblisch unmöglich. Nicht nur juristisch, weil eine Todesstrafe und der Vollzug der Todesstrafe ja wieder einen irreversiblen Zustand herbeiführen würde. Und was wäre, wenn im Nachhinein Beweise sichtbar wären, die die Unschuld des Hingerichteten zutage fördern würden? Nein, Gott bleibt auch dem Mörder gegenüber Herr über sein Leben. Gott allein ist der Herr über Leben und Tod. Der Mensch darf sich nie, auch nicht aus eitler Selbstgerechtigkeit, an dessen Stelle setzen. Er kann verbannen. Er kann den Mörder aus seiner Mitte entfernen. Aber Kain bekommt das Schutzzeichen angelegt. Er bleibt auch als Bruder Mörder unter dem Schutz Gottes. Er muss weiterleben. Er muss mit seiner Schuld weiterleben. Er muss in seinem Leben die Verantwortung für seine verderbliche Tat tragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Angaben jetzt richtig sind, aber ich erinnere mich an den Film Noach, ich glaube mit Russell Crowe. Da wird das eindrucksvoll in Szene gesetzt, weil wir ja aus Genesis 3, aus der Erzählung aus dem Garten Eden, die Schlange kennen. Die Schlange, die Eva verführt. Wie gesagt, mir geht es nicht um Sündenfall an dieser Stelle, aber die Schlange macht die Eva ja darauf aufmerksam, ist vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und die Schlange wird von Gott ja zur Rechenschaft gezogen, später. Schlangen häuten sich. Und die Frage ist, wie setzt man so ein Kainsmal in Szene? In dem Film Noach, mit der Hauptrolle dargestellt durch Russell Crowe, meine ich, aber bitte nehmen Sie das jetzt cum granosalis, das ist jetzt ohne Gewehr, ist mir aus dem Kopf zitiert, wird dieses Kainsmal inszeniert in der gehäuteten Haut der Schlange, die Nachfolger Kains gewissermaßen als Tribalzeichen, als Stammeszeichen um die Schulter tragen. Das ist nicht ganz unpfiffig gemacht da. Wie stellt man dieses Kainsmal dar? Was damit auch zum Auftrag für die Menschen wird, denn das Kainsmal stellt Kain ja nicht nur unter Schutz, es zeichnet ihn auch und wird ihn lebenslang an seine Tat erinnern und die Folgen, die er daraus zu tragen hat. Wir schauen weiter in den Text. So zog Kain fort, weg vom Herrn und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Kain muss, wenn Sie so wollen, ins Exil. Er kann nicht in der Mitte seiner Gemeinschaft, seines Clans, seiner Sippe bleiben. Für keine Sippe ist es verträglich, einen Mörder in ihrer Mitte zu haben. Aber er lässt sich an einem fernen Ort nieder und hat dort die Chance zu einem Neuanfang. Mehr noch, er wird zum Stammvater der Menschheit. Das ist das Interessante. Man kann über den Begriff des Sündenfalls und der Erbsünde sowieso trefflich streiten, ob Augustinus mit dem Begriff überhaupt recht hatte und ob das, was Augustinus unter dem Begriff Erbsünde verstanden hatte, das, was dann im katholischen Katechismen gelehrt wird, kann man ohnehin ein großes Fragezeichen hintermachen. Aber alle Nachkommen, die danach kommen, sind Nachkommen Kains und sie tragen quasi dessen Schuld als Erbschaft mit, nicht die Verantwortung. Es gibt keine Erbschuld dafür, was ein Vorfahre gemacht hat. Aber sie tragen gewissermaßen als dessen Nachkommen das Erbe in sich, die Verantwortung dafür zu nehmen, sollten eigentlich aus seinem Schicksal lernen. Die Menschen schaffen es nicht. Die Sünde lauert immer wieder an der Tür und überfällt den Menschen heiß. Sie brauchen nur ins Internet gucken, welche Empörung da ist und wie wenig Verstand da ist. Die Sünde feiert bis heute deshalb fröhlich Urständ. Menschen, schaltet das Gehirn ein, hört die Warnung, sie schallt bis heute überlaut. Gott warnt vorher. Tu es nicht. Jeder, der fragt, wo ist Gott? Er steht da und ruft, tu es nicht. Der Mensch, der den Ruf Gottes überhört, obwohl er ihn eigentlich hören müsste, wird dadurch immer wieder neu zum Sünder. Und das erzählt die Erzählung jetzt, wie der Mensch dann seinen Fortgang nimmt. Denn Kain erkannte seine Frau, muss also doch eine Frau da sein, stellt jetzt viele Fragen an das Buch Genesis, wenn er da im Land Not möglich noch eine Frau findet, eine andere Frau, was ja rein biologisch besser wäre, wenn es nicht der eigene Genpool ist, können Adam und Eva dann überhaupt die ersten Menschen gewesen sein? Gab es irgendwo anders nicht noch weitere Menschen? Fragen über Fragen, die man nur dann stellen kann, wenn man die mythologische Gestalt des Textes nicht ernst nimmt. Wenn man eben nicht, wie es das Zweite Vatikanische Konzil lernt, Gattungskritik betreibt, dann stellt man solche Fragen, wenn man mit einem naturalistischen und biologistischen Blick da drauf schaut. Das nur mit Augenzwinkern gesagt. Also Kain erkennt seine Frau, sie wurde schwanger und gebar Henoch. Kain wurde der Erbauer einer Stadt und nannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch wurde Irad geboren, Irad zeugte Mehujael, Mehujael zeugte Methushael und Methushael zeugte Lamech. Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Ada gebar Jabal, er wurde zum Stammvater derer, die in Zelten wohnen und vom Viehbesitz leben. Nomaden also. Der Name seines Bruders war Jubal, er wurde zum Stammvater aller Laien und Flötenspieler. Offenkundig gibt es schon so eine Art Patronat. Auch Zila gebar, und zwar Tubal Kain, der die Geräte aller Erz- und Eisenhandwerker schmiedete. Die Schwester Tubal Kains war Naama. Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zila, hört auf meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, hört, horcht meiner Rede. Ja, einen Mann erschlage ich für meine Wunde und ein Kind für meine Strieme. Wird Kain siebenfach gerecht, dann Lamech 77-fach. In gewisser Weise wird also hier das Entstehen eines eigenen Clans beschrieben. Kain, der Mörder, wird zum Urvater vielfältigen Lebens. Selbst der Mörder hat eine neue Chance. Sie sehen, diese Erzählung von Kain und Abel, sie ist nicht lang, aber sie hat es wahrhaft in sich. Sie wurde wahrscheinlich aufgrund vorgängiger mündlicher Tradition im sogenannten babylonischen Exil aufgeschrieben, um Teil der großen Welterklärung der ersten 11 Kapitel des Buches Genesis zu sein. Ein Mythos. Und wer könnte zweifeln, dass es so etwas wie die Sünde in der Welt gibt, in einer Welt, in der immer wieder Mord und Totschlag herrschen? Das ist ein Teil unserer menschlichen Existenz, nicht und hoffentlich nicht des einzelnen Individuums, aber doch der Menschheit als Ganzes. Wir brauchen nur in die Ukraine, in den Nahen Osten, in den Sudan und an die anderen vielen Orte schauen, wo Menschen von Menschenhand ihr Leben verlieren. Es ist Teil, offenkundig, der menschlichen Existenz und Gott ruft immer wieder, die Sünde lauert an der Tür. Tu es nicht. Er allein ist Herr über Leben und Tod. Aber, das ist auch ein Teil dieser Geschichte, die Sünde beruht dann schlussendlich auf einer autonomen Entscheidung des Menschen, eine Entscheidung, die wahrscheinlich eher Trieb als Vernunft gesteuert ist. Denn die Sünde überfällt den Kain ja heiß. Es wäre also eine Lehre, mal zurückzutreten und bevor ich der Empörung freien Lauf lasse, den Verstand mal einzuschalten. Vielleicht erstmal zuhören, was will der andere? Können wir nicht einen Modus finden, in dem wir alle gemeinsam leben können? Hätte der Kain sich nicht über die Annahme des Abel-Opfers freuen können, mit ihm einen Tanz machen können, statt neidisch zu schauen, warum ich nicht? Zu einem anderen Zeitpunkt wäre sein Opfer vielleicht angenommen worden, wenn die Winde einfach günstiger geweht hätten. Gott kann nicht einschreiten, ohne die Autonomie des Menschen zu schädigen. Damit aber widerspricht er dem eigenen Schöpferwillen, denn der Gott setzt den Menschen ja frei. Gott warnt. Wie gesagt, ob sie es glaubend oder nicht glaubend, als Stimme der inneren Vernunft, als Intuition, als Gewissen oder als Stimme Gottes in sich bezeichnen. Das Gewissen ist ein Phänomen, das jedem vernunftbegabten Menschen zu eigen ist. Und in dem Gewissen hören wir, was gut und falsch ist. Es ist quasi, wenn Sie so wollen, das Werkzeug, mit dem wir in der Lage sind, gut und böse zu unterscheiden. Und keiner, der bei gesunder Mentalität ist, wird hier nicht erkennen, dass sein Handeln gut oder böse ist. Gott warnt. Gott richtet sich gegen die Tötung des Mörders. Er alleine hätte diese Macht. So gesehen spricht dieser Text sogar gegen die Todesstrafe. Der Sünder muss seine Verantwortung tragen. Ja, wir haben Taten, die einer Wiedergutmachung harren und wo Wiedergutmachung möglich ist. Wenn Sie im Discounter Ihrer Wahl ein Brathähnchen gestohlen haben, müssen Sie sich dieser Verantwortung und deren Folgen stellen. Sie können eine Wiedergutmachung leisten. Im Falle der Tötung eines Menschen geht das nicht so einfach, aber selbst da könnte man für die Folgen die Verantwortung übernehmen. Die große Schuld, die Nichtwiedergutmachung des Ermordeten, geht allerdings nicht. Diese Schuld und diese Verantwortung muss er tragen. Und gerade das ist, wenn man so will, vielleicht an der Keimzelle für die eigentliche Sünde, die Trennung von Gott. Es ist die Schwere der Tat. Aber selbst da versucht Gott dem Kain ja wieder ein Leben zu ermöglichen. Gott tritt in Kontakt mit Kain. Er kann ihn nicht versöhnen in dem Sinne. Er kann ihm aber sagen, ich lasse dich trotzdem nicht fallen. Und Kain muss mit seiner Verantwortung leben. Das Opfer, von dem hier die Rede ist, ist gerade nicht archaisch, sondern spricht für die Verbindung mit Gott. Es ist nicht die Besänftigung Gottes, sondern es ist Gabe. Man muss aber auch hingucken, dass man nicht voreilige Schlüsse aus lauter Empörung zieht, wie Kain es tut und wie, es tut mir leid, auch allzu viele radikale, fromme und selbstgerechte Betende heute noch machen, die schnell mit dem Urteil über andere dabei sind, aber den eigenen Fehler nicht erkennen, dass Gott alles Leben erschaffen hat. Es ist nicht an dir, Mensch, Rache zu nehmen. Gott rächt. Und ob Gott rächt, ist eine ganz andere Sache. Gott nimmt hier kein Leben. Auch nicht bei den Nachkommen Kains. Er schützt Kain und seine Nachkommen. Gott ist und bleibt der Herr über Leben und Tod. Wenn es also eine Sündenfallerzählung in der Bibel gibt, ist es die hier. Nicht Eva ist die erste Sünderin, es ist Kain. Nicht die Frau hat die Sünde in die Welt gebracht, wenn man so will, es war ein Mann. Aber auch das ist eine mythologische Erzählung. Damit ist kein Mensch entschuldigt, sondern der Mensch ist aufgefordert, auf die innere Stimme zu hören. Gott warnt vorher. Betäube nicht deine Sinne. Überwinde nicht die innere Hemmung, den anderen umzubringen durch Drogen oder etwas anderes. Höre wach auf die Stimme Gottes und wenn dich die Empörung, der Neid, der Hass heiß überfällt, versuche einen Schritt beiseite zu treten und dir die Frage zu stellen, ob nicht doch die Freude über das Leben des anderen die Größe überwiegt. Diese Welt ist schön, sie ist gut gemacht. Warum sollten wir ihr eine hässliche Fratze geben? Auch wenn du auf den anderen neidisch bist, vielleicht schaffst du es, die Sünde, die an der Tür wartet, zu überlisten, die Tür zuzulassen, nicht durch diese Tür zu gehen, sondern vielleicht nach kurzer Zeit doch der Freude Raum zu geben. Wir könnten an einer besseren Welt mitarbeiten. Es liegt an Ihnen, es liegt an mir, diesem Willen Raum zu geben. Wie gesagt, wenn Sie Rückmeldungen zu dieser Folge haben, wenn Sie Anregungen thematischer Natur haben oder einfach theologische Fragen allgemeiner Natur, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Ansonsten hoffe ich, dass es für Sie ein interessanter Vortrag war, der Ihre Erkenntnis mehrt und reichert. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr gerne in 2 Wochen wieder eingeladen, dazu zu schalten hier in die Glaubensinformation um 19 Uhr unter www.kck42.de/webinar. Dann lautet das Thema Krieg und Frieden, Kriegsdienstverweigerer oder Wehrdienst, eine ethische Herausforderung. Ist übrigens ein Wunschthema aus Ihren Kreisen, das an mich herangetragen wurde und das in einer gewissen Weise, ja, unser Kain- und Abel-Thema weiterträgt. Kann man einfach sich die Hände reinwaschen, indem man sagt, ich werde auf keinen Fall in eine Waffe in die Hand nehmen? Oder ist Verteidigung manchmal geboten? Wie sieht das aus mit Kriegsdienstverweigerung und Wehrdienst, mit Krieg und Frieden? Fragen, die in Zeiten wie diesen brennender denn je sind. Für mich ohnehin, denn ich habe mal den Kriegsdienst verweigert und habe über viele Jahre Männer beraten, den Kriegsdienst zu verweigern, wenn sie danach gefragt haben, bin als Beistander tätig gewesen. Und ich kann allein aus dieser Erfahrung sagen, es gibt kein Schwarz und es gibt kein Weiß. Es wird ein interessanter Abend werden. Wenn Sie möchten, sind Sie gerne wieder dabei am 23.10. im Jahr des Herrn 2024 um 19 Uhr hier unter www.kck42.de/webinar. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf. Shalom al Yisrael. Und jetzt nochmal, weil es der Schlusspunkt ist, ein herzliches Glück auf!